Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser wirklich, wirklich wichtigen Podcast-Folge. Ich habe hier so viel in die Vorbereitung reingesteckt, kann ich sagen. Also wirklich, da ist einiges reingeflossen an Energie, weil dieses Thema so ultra wichtig ist und weil ich so viele krasse Erkenntnisse hatte in den letzten Monaten, die mir wieder so vieles klar gemacht haben. Und ich möchte am liebsten, dass diese Folge jeder hört, egal ob du jetzt schwanger bist, Kinder haben möchtest, keine Kinder haben möchtest, nicht schwanger bist, ob du Kinder schon hast oder eben nicht. Eigentlich muss das jeder hören, weil wir haben sie alle schon erlebt. Die eine Geburt zumindest, nämlich unsere eigene. Und für viele fängt da der Wahnsinn oder die Herausforderung im Leben ja meistens schon an, weil hier eben tatsächlich oft schon viele traumatische Erfahrungen gemacht werden und tatsächlich manche gar nicht danach aussehen, dass das eine traumatische Erfahrung ist, weil so vieles normal geworden ist, sage ich jetzt einfach mal. Und dazu möchte ich mich heute einfach mal äußern. Ja, ich sag mal so, es wird eine kritische Folge. Es soll auch ein bisschen darum gehen, aufzudecken, was das Geschäft hinter den Geburten oder hinter der Schwangerschaft ist. Es wird einfach Zeit, finde ich, dass Frauen auch in diesem Bereich wieder mehr in die Selbstermächtigung kommen, sei es jetzt während der Schwangerschaft oder eben der Geburt. Die meisten Frauen gehen ja davon aus, dass sie, ich sage jetzt mal, weil es uns ja auch so gespiegelt wird, vorgespielt wird, gerne nicht gespielt, sondern weil wir das einfach so oft gesehen und gehört haben. Wir gehen oft davon aus, dass wir nicht in der Lage sind, ohne Unterstützung Kinder zu kriegen. Und natürlich darf da gerne Unterstützung dabei sein. Wir müssen das jetzt nicht alleine wuppen. Aber ich meine das anders, sondern es ist nicht mehr so in unseren Köpfen abgespeichert, dass es etwas Normales ist. Es wird behandelt wie eine Krankheit, kann man sagen. Und da darf mehr umgedacht werden. Ich bin im Interview mit der Hebamme Elisabeth auch schon hier und da drauf eingegangen. Ich werde heute aber nochmal deeper auf meine individuellen Geburtswünsche eingehen und was ich anders mache, um meinem Kind möglichst eine gesunde, ja, einen bewussten Start ins Leben zu bieten. Und deswegen sprechen wir heute über das Geschäft mit der Geburt. Es wird Klartext geredet. Ja, über das Thema Geburtshaus, Klinik oder Hausgeburt, was machen wir, was ist möglich. Auch über die Angst vor Geburtsschmerzen, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen und so ein paar Irrtümer vielleicht aufdecken. Dann eben meine Geburtswünsche möchte ich mit euch teilen, weil ich glaube, das macht nochmal ganz viel, kann bei euch ganz, ganz viel aufmachen, weil das einfach nochmal eine gewisse Bewusstwerdung mit sich bringen kann, die ich mir lange jetzt erarbeitet habe in den letzten Monaten. Ja, einfach darauf möchte ich nochmal ein bisschen eingehen, was mir ja bewusst geworden ist, einfach in der Vorbereitung und dann letztendlich die spirituelle Sicht auf Geburt. Wie immer muss ich mal dazu sagen, ja, wir können nicht alles planen und kontrollieren und ich möchte nicht, dass es rüberkommt, als wenn nur so ist die absolute Wahrheit und nur so haben Geburten zu laufen. Aber wer mir öfter zuhört, wird das auch wissen, dass ich hier so nicht reden werde und dass ich meine Wahrheit teile und es viele Wege gibt. Und es natürlich auch dankbare Situationen gibt, wo Interventionen einfach notwendig sind. Das ist doch logisch. Also ich möchte ja hier nicht vom Menschenverstand her irgendwie wegleiten, sondern nicht mehr. Ich möchte eigentlich mehr so die Intuition ansprechen und eben auf Sachen hinweisen, die einfach zur Normalität geworden sind, obwohl sie das, glaube ich, gar nicht sein sollten. Und ja, wenn du diese Folge jetzt hörst, kann es sein, dass ich meine Geburt vielleicht sogar schon hinter mir habe. Kann auch sein, dass die ersten 1, 2 Wochen passiert. Ich habe diese Folge auf jeden Fall voraufgenommen, weil ich in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft mehr Fokus auf mich und das Baby haben wollte, weniger Erledigungen und Arbeit im Kopf haben wollte. Und deswegen, jetzt wo ich aufnehme, bin ich gerade in der 35. Schwangerschaftswoche. Ich hatte heute echt dolle Rückenschmerzen in der Nacht und bin erstmal den ganzen Morgen mit Rückenschmerzen durch die Wohnung gelaufen und habe es dann irgendwie hingekriegt durch ein paar Massagen von meinem Partner und gewissen Übungen, dass es irgendwie weggegangen ist. Aber ja, es zieht sich jetzt doch zum Schluss etwas zu. Also ich habe ja nie behauptet, dass ich überhaupt 0,0 Beschwerden habe während der Schwangerschaft. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich sehr offen darüber geredet, was ich so hatte, aber ich habe das nie als krasse Belastung gesehen. Ich sehe auch das jetzt nicht wirklich als Belastung, sondern einfach als logische Botschaft meines Körpers. Der Bauch wird immer schwerer. Ich soll mich einfach mehr zurücknehmen. Ich soll mich mehr ausruhen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das sind einfach gerade so meine aktuellen Gedanken. Ich zähle so ein bisschen die Tage, nicht unbedingt bis zur Geburt, auf die freue ich mich auch, aber bis. Es gibt so ein Datum, Anfang Mai. Ab da ist für mich sozusagen dann, ja, das Risiko geringer oder dann weiß ich, ich kann ins Geburtshaus und das ist für mich jetzt so die nächste Zielgerade, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das sind so ein paar Gedanken, die mir jetzt derzeit gerade durch den Kopf gehen. Und es liegt doch irgendwie in der Vergangenheit. Und ich stehe jetzt wahrscheinlich, also wenn du die Folge hörst, schon an einem ganz anderen Punkt, was irgendwie auch spannend ist. Ja, das Thema Geburt ist auf jeden Fall, das ist ein Ding, sage ich euch. Erstens mal schwirren ganz viele Mythen und ganz viel Irrsinn rund um das Thema. Ganz, ganz viel Unwissenheit, Unsicherheit, Ängste. Und ich glaube, Bewusstsein bringt da immer ganz, ganz viel. Bewusstsein macht einfach, dass wir uns Dinger, ja, Dingen bewusst werden, logischerweise. Und damit können wir dann auch besser umgehen. Wir können uns anders entscheiden. Und ich glaube, da gehört viel Aufklärung dahinter. Ich werde jetzt nicht in Zukunft da noch viel mehr Aufklärung machen, weil das ist nicht mein Gebiet. Da gibt es tolle andere, vor allem Frauen, die ich jetzt so mitbekomme, die da aufklären drüber. Aber ja, es gehört zum Leben dazu, die Geburt. Und sie ist ein wichtiger Bestandteil unserer Geschichte, unserer Prägung und war auch ein wichtiger Step, die zu bearbeiten von mir selbst, die Geburt, die ich erlebt habe als Baby, um gesünder zu sein, um gesund zu werden. Von daher ist mir das Thema einfach wichtig und ich betrachte es jetzt nochmal aus einer anderen Richtung. Also, mir geht es um Selbstermächtigung, es geht mir darum, dass Frauen wahrgenommen werden als mehr so, dass sie es halt können, dass sie es schaffen. Und wir werden durch so ein System durchgequetscht, schon eigentlich mit dem Beginn der Schwangerschaft. Und ich möchte nochmal betonen, ja, wenn man ein medizinisches Mindset hat und eine Klinik und Intervention und Vorsorgen und Untersuchungen und so weiter als hilfreich und sicherheitsgebend erachtet, dann soll man es doch bitte unbedingt machen. Es ist nicht für jeden der Weg, den ich gehe. Und ich habe auch übrigens nicht alle Untersuchungen oder Vorsorgen abgelehnt, sondern es geht einfach darum, Dinge auch teilweise mal einfach zu hinterfragen und sich nicht in alles reinreden zu lassen. Denn es gibt das Geschäft mit der Geburt, definitiv. Das Geschäft beginnt eigentlich ja schon in der Schwangerschaft. Es geht von Vorsorgetermin zur Untersuchung, zur nächsten Untersuchung, zur nächsten Überprüfung. Manche haben meiner Meinung nach mehr Sinn, manche ein bisschen mehr Unsinn. Das ist auch, glaube ich, ganz entscheidend, was du für eine Frauenärztin hast, ob du überhaupt zur Frauenärztin gehst. Es ist ja gar kein Muss. Du kannst theoretisch auch nur zu deiner Hebamme gehen, wenn du ein, die eine suchst. Und ja, ich finde, wir können dankbar für die Medizin sein. Aber andererseits habe ich mich nicht unbedingt sicher gefühlt und nicht so gefühlt, als wäre ich schwanger, sondern oftmals, als wäre ich krank. Und diese ganzen provisorischen Untersuchungen mit meinem Mindset, mit meiner Weltansicht, haben mir eher das Gefühl gegeben, dass irgendwo ein Fehler sein muss, den man finden muss, anstatt dass es mir Sicherheit gegeben hat. Ja, das werden andere Frauen auch anders sehen. Ja, für manche sind diese Vorsorgedinge richtig gut. Es gibt ihnen ein tolles Gefühl und es ist ja auch ein Angebot, wofür du dich entscheiden kannst. Und du darfst das ja auch alles machen. Das ist ja gar kein Thema. Do it. Wenn du aber jemand bist, wo sein Bauchgefühl sagt, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht gut an, es gibt mir kein gutes Gefühl, möchte ich heute eigentlich eher so die Mutmacherin sein, die sagt, ah, okay. Vielleicht hörst du auf dein Bauchgefühl, weil es wird in deiner Zeit mit Kind wahrscheinlich eh noch häufig wichtig sein und möchte das eher bestärken. Du wirst schon komisch angeguckt, wenn du Sachen ablehnst. Wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Ärztin an, aber ich wurde auf jeden Fall teilweise komisch angeguckt, weil das einfach nicht normal ist, dass man diese Angebote ablehnt und das auch als das nimmt, was es ist, nämlich Angebote und nicht Pflicht. Zum Beispiel, ich hatte kein einziges CTG bis jetzt. Ich bin in der 35. Schwangerschaftswoche. Ich werde voraussichtlich auch keins haben, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert. Und warum? Weil jetzt nicht gebraucht wird. Also es gibt ja da auch jetzt neue Richtlinien und so weiter. Das CTG ist jetzt nicht mehr standardmäßig gemacht werden, außer man hat eine Risikoschwangerschaft. Viele Ärzte machen das aber trotzdem einfach, weil es immer gemacht worden ist. Aber es ist, könnt ihr auch selber noch mal recherchieren, das ist mir eh wichtig. Ich kann hier heute nicht ins Detail für jede klitzekleinigkeit gehen, eine CTG und was jetzt dahinter steckt. Also geht in die Selbstverantwortung, das ist ja eh das Ding, was mir wichtig ist, was hier rüberkommt. Ich verlinke euch auf jeden Fall zwei, drei gute Bücher auch in die Shownotes, dass ihr euch da auch belesen könnt. Die haben mir sehr geholfen, mich bei Entscheidungen zu wahrlich zu unterstützen und aufzuklären. Ich habe nicht alles abgelehnt, ja. Ich war auch teilweise überfordert und habe sicher auch mal hier und da was einfach gemacht, weil ich dachte, ja, mache ich jetzt halt, ist jetzt auch nicht so wild. Aber ich bin eben auf jeden Fall nicht blind durchgegangen und das ist mir einfach wichtig. Es ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengender, aber letztendlich ist es wichtig. Ja, also zum Beispiel jetzt gewisse Entscheidungen logischerweise zu treffen. Und was ich auch noch sehr spannend finde, bevor wir jetzt hier richtig loslegen, ich habe den Satz schon öfter gehört, auch in meinem Umfeld zum Beispiel, von Frauen, die mir gesagt haben, ja, du kannst es ja alles so machen, cool und so, alles schicki. Aber ich bin schon froh, dass ich im Krankenhaus war, weil bei mir war es ja wirklich schlimm. Und in meiner Welt, in meiner Sichtweise, blicke ich auf diesen Satz und denke mir so, naja, es kann natürlich sein, dass es absolut alles so genau zu 100% stimmt, aber ich glaube, in vielen Fällen, wenn die Rahmenbedingungen deiner Geburt anders gewesen wären, wäre sie vielleicht ganz anders abgelaufen. Und du hättest eben nicht das Gefühl gehabt, dass das Einzige, was dich hätte da durchleiten können, das Krankenhaus ist. Aber erstmal Step by Step. Ich meine, wenn du mir schon öfter zuhörst, wird dir klar sein, es ist ein industrieller Komplex dahinter, auch bei Geburten, auch in der Schwangerschaft. Und ich finde, es gibt den Frauen das Gefühl, dass wir eigentlich von selbst nicht gebären können. Dass wir am besten überwacht werden sollten. In Kliniken wird einfach schnell zu Interventionen gegriffen, also einfach, ich sage jetzt mal, medizinischen Eingriffen. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen dir die Augen öffnen und trotzdem nicht sagen, mach nie Interventionen, weil das ist auch Quatsch. Also es gibt natürlich Situationen, wo die entscheidend und wichtig sind. Und ich bin nicht passé dagegen. Ja, aber einfach mal so ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel zum Beispiel. Ein geplanter Kaiserschnitt ist viel lukrativer für ein, ja, es ist letztendlich jede Klinik, jedes Krankenhaus ist ein Geschäft, ein Unternehmen. Und da wird Geld gemacht. Und ein Kaiserschnitt ist lukrativer als eine natürliche Geburt. Unter anderem kriegen Kliniken bis zu 40% mehr Geld für Kaiserschnitte. Und die ist maximal in 30 Minuten abgearbeitet. Zeit ist Geld. Ne? Eine vaginale Geburt kann bis zu Tage dauern. Das Personal muss bezahlt werden. Und wenn da einfach jemand mit Geschäftssinn ist, dann wird er dir einen Kaiserschnitt empfehlen. Es gibt auch ganz viele wichtige und lichtvolle und tolle Menschen in Kliniken, bin ich mir zu 100% sicher. Ganz, ganz viele, die da auch wichtig sind, dass die im System eben sind und Frauen auch in Kliniken und Krankenhäusern wundervoll betreuen. Aber es gibt eben auch diese Seite. Und ich glaube, in Amerika oder auch in vielen anderen Ländern ist die Kaiserschnittrate ja so immens gestiegen in den letzten Jahren. Das ist naja, nicht mehr ganz normal. Mal ganz abgesehen davon, dass Frauen es natürlich auch manchmal wünschen. Da ist dann auch die Frage, warum wünschen sie sich's? Und manche wollen es halt auch besser planen können. Und da fragt man sich natürlich, gut, ist so das Leben gedacht? Ich weiß ja nicht. Und weiterhin ist es einfach so, dass jede Intervention Geld bedeutet. Und natürlich in den meisten normalen Kliniken und Krankenhäusern, die jetzt vielleicht auch wirklich gar nicht so bewusst über bestimmte Dinge jetzt sind, aufgeklärt sind, ist es einfach so, dass es keine Zeit gibt, individuell auf die Frauen einzugehen oder auf die Bedürfnisse der Frau und dem Kind einzugehen sind, sondern es gibt Richtlinien und es gibt einfach eine Rahmenbedingung oder einen Rahmen, an den sich gehalten wird. Ne? Auch da, es gibt Ausnahmen und zum Glück gibt es auch tolle Hebammen, die natürlich im Krankenhaus auch arbeiten. Aber ihr müsst euch ja nur mal in eurem Umfeld umhören. Und ich rede nicht von den Einzelfällen, die wundervoll sind, sondern von der Normalität. Und meistens, ja, gibt es sehr viele unsinnige Dinge, die einfach passieren, weil sie völlig normal geworden sind. Und da möchte ich einfach Bewusstsein schaffen, weil ich finde, in der Hinsicht, sich einfach, ja, lasse ich mich drauf ein, wird schon, wie es wird. Ich finde, gerade an der Stelle, es ist zu wichtig, so eine Geburt, als dass man unaufgeklärt dran geht, finde ich. Also mir zumindest hilft dieses Wissen extrem. Und ich würde mich eher verunsichern lassen, wenn ich, weil ich einfach keine Ahnung, wenn ich keine Ahnung habe, ja. Dann vertraue ich natürlich der autoritären Person im Raum, ja. Versteht mich nicht falsch. Aber zum Beispiel einfach mal eine kleine Geschichte, die sich ja so täglich abläuft bei Geburten, vor allem natürlich oder eigentlich nur in Kliniken und Krankenhäusern, weil im Geburtshaus ist es überhaupt nicht möglich. Oder bei der Hausgeburt auch schon mal gar nicht. Einfach als kleines Beispiel, um euch zu verdeutlichen, wie irrsinnig teilweise die Dinge ablaufen. Viele Geburten werden eingeleitet. Das heißt, es wird dann festgestellt, naja, wir sind eine Woche drüber oder so, Fruchtwasser sieht nicht mehr so toll aus oder die Plazenta. Was auch immer das bedeuten mag, kann man auch schon mal hinterfragen. Aber dann wird eingeleitet. Dann wird vielleicht durch die Angst, ne, dass dem Baby was passiert, sagt die Frau natürlich, leiten wir ein, ganz klar. Es geht ja um mein Kind, logisch. Und das ist oftmals so. Also du kriegst dann als Frau einen Hormoncocktail. Und der kann diesem natürlichen Hormoncocktail, der allein, wenn der Körper selber entscheidet, jetzt geht's los, ausgeschüttet wird, niemals gleichkommen. Auf 100% ist es nicht möglich. Der Hormoncocktail, der im Körper abgeht, wenn es losgeht, wenn die Geburt losgeht, ist perfekt aufeinander abgestimmt. Ein wahres Fest. Und ein Hormoncocktail, der medizinisch oder künstlich hergestellt ist, sozusagen, der kann an die Natur nicht rankommen. In der Natur ist es vorgesehen, dass eine Wehe kommt, eine Pause kommt, eine Wehe kommt, eine Pause kommt. Bei dem Hormoncocktail, den man bekommt, bei einer Einleitung, ist es oft so, dass es ein Wehensturm gibt, eine Wehenflut, dass die Frau viel, viel schneller erschöpft ist, dass das Hormonsystem sowieso komplett durcheinander gebracht wird. Dass es dann irgendwann dazu kommt, ich spinne jetzt einfach mal weiter, dass die Frau eine PDA braucht, also Schmerzmittel, weil sie diese Wehenflut nicht aushält, weil das die Herztöne vielleicht vom Baby auch noch stark beeinflusst, weil das ja purer Stress ist und weil es so von der Natur ja nicht vorgegeben ist. Die PDA hemmt ja Schmerzen und um die PDA zu legen, bekommt die Frau oft Wehenhemmer. Also erstmal werden die Wehen gefördert. Wenn es dann immer noch nicht so richtig vorangeht und schmerzhaft ist, dann werden sie wieder gehemmt, damit man die PDA legen kann. Ihr seht schon, von einer Intervention zur nächsten. Ne? Dann geht die Geburt vielleicht weiter, kommt man wieder an Wehentropf und dieser Kreislauf an Interventionen ist logisch, weil wenn man einmal eingreift, muss man mehrfach eingreifen. Die Gebärende hat manchmal dann auch nicht mehr wirklich Kraft für den Abschluss. Es ist alles durcheinander gekommen. Die Hormone, die eigentlich auf natürliche Weise die Austreibungsphase voranbringen würden, sind unterbrochen und deswegen braucht es im schlimmsten Fall dann auch noch zum Schluss die Saugglocke oder die Zange. Auch das kann natürlich wichtig sein und ein Kind wird es überleben. Die Frage ist nur, ob das wirklich alles so sein muss. Ne? Oder ein Kaiserschnitt, wissen wir ja jetzt auch schon. So, natürlich, wenn es nicht vorangeht, wenn die Geburt also gestoppt ist und es Gefahr gibt fürs Kind, natürlich würde ich es auch so machen. Ist ja logisch. Aber um einfach mal zu verstehen, was dahinter steckt, warum das so sein kann, macht doch schon was. Die PDA ist übrigens hilfreich. Erkundigt euch da bitte auch selbst gerne in einem der Bücher, die ich auch verlinkt habe. Ich glaube, die Hebammensprechstunde. Wenn man zum Beispiel wirklich eine tagelange Geburt hat und einfach nach dieser Geburtsdauer eine Pause braucht. Oder wenn es sexuelle Traumata gibt, das heißt, eine vaginale Geburt blockiert etwas, löst ein Trauma aus. Und es gibt noch natürlich ein paar wirklich wichtige Situationen, warum eine PDA wichtig sein kann. Natürlich. Ich betone es hier, weil es mir wichtig ist, das öfter zu sagen, vor allem für Frauen, die vielleicht ja auch schon Geburten erlebt haben und die sich jetzt fragen, ja, was redet sie ja? Sie soll ja erstmal selber die Geburt erleben. Dann wirst du auch um eine PDA schreien. Wir werden sehen, ja. Aber es geht ja erstmal mir darum, Dinge bewusst zu machen, die vielleicht so gar nicht sein müssen. So, und dann ist es an sich eigentlich so, dass das Baby und die Frau ein perfektes Team sind für die Geburt. Ich habe dieses Wissen übrigens hauptsächlich von Hebammen. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe mich mit vielen Hebammen unterhalten und sie beschreiben es so, dass es ist tatsächlich so, dass das Baby am besten natürlich entscheidet, wenn es losgeht. Wenn es das entscheidet, dann sorgt es dafür, dass gewisse Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, die Geburt einzuleiten und dann macht das Baby auch mit. Dann läuft alles, dann flutscht es sozusagen. Und das ist die erste Erfahrung, dass Mutter und Kind ein Team sind, dass sie es schaffen. Und das möchte ich einfach zumindest ermöglichen, natürlich. Auch noch ein paar irrsinnige Dinge, Fruchtwasser zu viel, zu wenig. Möchte ich auch mal ganz kurz aufklären. Fruchtwasser ist keine starre Sache, die verändert sich. Die ist in ständiger Bewegung. Und es variiert. Mal abgesehen davon, dass ich stark hinterfrage, dass ein Ultraschall das wirklich so genau aussagen kann, wie viel Wasser da jetzt abgeht oder nicht abgeht. Es ist so, dass es in ein paar Stunden ganz anders aussehen kann. Vor allem am Ende der Schwangerschaft arbeiten die Nieren des Babys. Also es wird auch schon Urin abgeben und so weiter. Das heißt, es hat einen Einfluss auf das Fruchtwasser, was sich eben stetig verändert. Das sind einfach so Dinge, finde ich, die darf man wissen. Oder auch Normwerte. Das Baby ist zu groß, das Baby ist zu klein. Also erstmal, der Normwert ist ja ein Durchschnittswert aus dem Volk, sage ich jetzt einfach mal. Und auch da ist natürlich die Frage, warum werden die Babys zum Beispiel immer größer und schwerer? Kann man jetzt auf vieles schließen. Ich finde erstens mal, wenn man zum Beispiel große Eltern, also wenn wir vom Körperlichen her schon viel größer sind als andere, dann ist auch logisch für mich, dass das Baby schon mal größer ist. Oder eben andersrum, wenn man kleiner ist und so weiter. Aber natürlich macht die Ernährung auch ganz, ganz viel, warum wir heutzutage so viel schwerer und auch größer auf die Welt kommen. Und zum Beispiel in anderen Ländern ist es ganz normal, dass Kinder mit 2500 Gramm geboren werden. Da schreit keiner nach. Völlig normal. Also auch da, lasst euch nicht stressen. Ist einfacher gesagt als getan. Ich weiß. Und es ist eine krasse Vertrauensarbeit, so eine Schwangerschaft, finde ich. Aber eben ja hauptsächlich, weil uns so viel Ängste gemacht werden. Jetzt kommen wir zu der Angst vor den Geburtsschmerzen. Vielleicht kann ich sie euch heute nehmen, wäre ja geil. Mal abgesehen davon, dass ich also wirklich zahlreiche, unfassbar viele Geburtsberichte gehört habe, positive Geburtsberichte, wo viele beschreiben, was es für eine Art Schmerz ist und auch von einer Freundin, die eine Geburt hatte, dass, also von zweien, ja, dass es in dem Sinne für sie, also zwei positive Geburten habe ich in meinem Freundeskreis schon, was mich unfassbar glücklich macht für die und auch für die Kinder und für mich, dass ich das auch hören darf, ja, dass es sowas gibt. Jeder erlebt natürlich Schmerzen anders und dass es intensiv ist und dass es ein Kraftakt ist für den Körper, das möchte ich bitte ja nicht leugnen. Aber was ich durch die Bank weg höre bei positiven Geburtsberichten ist, dass dass es machbar ist. Und es könnte daran liegen, das ist etwas, was ich jetzt erzählen möchte, dass auch hier die Hormone eine riesen Rolle spielen. Ich habe schon erwähnt, die Hormone spielen perfekt dosiert zusammen. Und es braucht dafür aber natürlichen Geburtsablauf und keine Eingriffe. Dann werden zum Beispiel Endorphine freigesetzt. Das sind natürliche Schmerzhemmer oder die Schmerzempfinden wird verändert. Es sorgt dafür, dass wir in Euphorie sind, in Freude. Oxytocin ist ebenfalls etwas, was den Geburtsprozess anregt, die Kontraktion, den Muttermund weich macht, auch später den Milchspendereflex auslöst und die Geburt der Plazenta, es ist wichtig für die Bindung. Das sind alles Hormone, die der Körper selbst ausschüttet, wenn er den natürlichen Weg gehen kann. Das, was aber den natürlichen Weg stört und da den natürlichen Hormoncocktail stört, der ja so perfekt abgestimmt ist, ist Lärm, Stress, Angst, Unsicherheit, Unwohlsein. Also wir fühlen uns unsicher an dem Ort, wo wir gebären. Eingriffe, die uns unangenehm sind, vielleicht sogar Drohungen oder Angstmacherei, Kontrollen, unfreundliches Personal. All das sorgt dafür, dass wir vermehrt Stresshormone haben und das hemmt unsere Endorphine und Oxytocin. Das heißt, Wehenschmerzen können besonders schlimm sein, wenn wir gestört werden. Und wir dürfen uns dafür einsetzen, zu sagen, wie wir gebären wollen. Es hat alles seinen Sinn. Und natürlich ist eine Geburt auch eine Art von Stress. Ja, also auch im natürlichen Ablauf wird Adrenalin ohne Ende ausgeschüttet, aber das ist halt auch okay. Ja, eine gewisse Art von Stress ist vollkommen normal. Aber es geht ja eher um das, was ich ja beschrieben habe, was da so reinkrätscht. Was übrigens hilft bei Schmerzen, ist, sich sicher zu fühlen und sich wohl zu fühlen an einem Ort. Es ist oftmals das warme Wasser, was helfen kann, der Partner, der Sicherheit gibt oder auch eine Doula, eine Hebamme. Bewegung kann es sein, das Tönen kann ganz wichtig sein. Und wichtig ist für mich zu sagen, Schmerzen sind ja normalerweise ein Sicherheitsmechanismus. Also es kommt ein Schmerz, wir wissen, wir sind umgeknickt, wir dürfen nicht mehr auf den Fuß auftreten, weil es sonst schlimmer wird. Und Geburtsschmerzen haben aber eine andere Aufgabe. Die sagen nicht, also die sagen ja sicher auch, es ist jetzt was los, bitte mach was. Das ist ja auch schon mal ein Signal, aber es geht wirklich darum, dass der Schmerz dich leiten kann. Dir sagt, wie du dich bewegen sollst, tönen, dass du deinen Kiefer bewegst, deinen Mund öffnest, damit der Beckenboden sich öffnet besser. Durch das Tönen gerät Vibration in den Körper und das Baby kann besser durch den Geburtskanal. Das heißt, der Schmerz sagt eigentlich der Mutter, was zu tun ist. Und dafür dürfen wir natürlich offen sein, intuitiv rangehen, ein Gespür dafür haben, dem Körper zu vertrauen. Ich bin gespannt, wie es dann bei mir sein wird, weil für mich ist das größte Learning, eins der größten Learnings in der Schwangerschaft, dass ich meinem Körper eben noch nicht genug vertraue. Es ist leider so. Es ist leider so, dass ich geprägt bin von, ich misstraue meinem Körper. Und ich bin dabei zu heilen. Also die Schwangerschaft hat schon sehr, sehr viel dazu beigetragen. Und ich hoffe, meine Geburt macht es auch. Also bitte erkundigt euch, ja? Es sind nur ein paar Beispiele, wo einfach Mythen und Irrsinn zusammentreffen und man einfach hinterfragen darf. Und ich finde, das hilft enorm, weil es gibt mir so viel Macht wieder zurück. Diese Ohnmacht, dass alles so schlimm ist und dass wir hilflos dem ausgeliefert sind, das ist einfach nicht wahr. Und trefft bitte eure Entscheidung. Ich gebe euch nicht vor, was richtig und falsch ist. Keine Untersuchung bei Schwangerschaften, keine Vorsorge. Nein. Ihr dürft in die Selbstermächtigung und Verantwortung gehen und es darf natürlich versorgt werden, untersucht werden. gewisse Eingriffe sind notwendig. Aber ihr dürft auf euren Mutterinstinkt hören und auf euer Bauchgefühl. Und bitte lasst es nicht zur Routine werden, dass wir behandelt werden, als wären wir krank und als wären wir das nicht hinkriegen. So, und jetzt komme ich zu meinen Geburtswünschen, die auch nochmal sehr, sehr viel verdeutlichen sollen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und die auch dadurch natürlich wieder verdeutlichen, was man vielleicht hinterfragen sollte. Mein erster Wunsch war von Anfang an, ich brauche Hebammen an meiner Seite und ich möchte im Geburtshaus mein Kind zur Welt bringen. Eine Hausgeburt kommt für mich derzeit noch nicht in Frage. Da habe ich noch zu großen Respekt vor. Ich kann es mir ehrlich gesagt immer besser vorstellen, je mehr meine Sicherheit zurückkommt. Allerdings in dieser Wohnung, wo wir jetzt sind, fühle ich es auch nicht. Also vielleicht, wenn wir mal ein Haus haben und nochmal eine Geburt sein sollte, wer weiß. Mal gucken. Auf jeden Fall war das für mich schon mal von Anfang an klar. Ich möchte begleitet werden, ich möchte Vertrauen zu Personen aufbauen in der Schwangerschaft, die mir dann durch die Geburt helfen. Und im Geburtshaus ist es für mich einfach eine wohnliche, angenehme, schönere Atmosphäre, in der ich mich viel, viel sicherer fühle, viel, viel sicherer als im Krankenhaus. Für mich ist Krankenhaus das absolut Schlimmste. Wenn ich in so ein Institut reingehe und auch schon gewisse Arztpraxen, dann geht bei mir, glaube ich, wirklich irgendwas Traumatisches ab, weil für mich ist es schlimm. Ich habe mich jetzt auch darauf vorbereitet, wenn es sein muss, dass ich ins Krankenhaus gehe, kann ja sein, theoretisch, weil irgendwas passiert. Dann bin ich auch vorbereitet. Ja, also macht euch da keine Sorge, dann ist es auch okay. Aber ich möchte zumindest im Geburtshaus starten. Und da gibt es auch viele Studien, die das auch schon wieder beweisen und zeigen, dass wenn der Geburtsstart im Geburtshaus oder zu Hause ist, werden auch noch weniger Interventionen nötig, wenn man dann ins Krankenhaus geht. Also wir werden sehen, aber das war für mich die erste Entscheidung. So, sieht bis jetzt gut aus, wird wahrscheinlich klappen. Und spannend ist zum Beispiel auch, dass ich ja jetzt durch diese ganze Vorbereitung mit meinen Hebammen gelernt habe, dass im Geburtshaus einiges anders abläuft. Ich habe ja jetzt nicht den direkten Vergleich, aber so wie ich das mitbekommen habe, die wenigsten, also klar, du kannst zu einem Geburtsvorbereitungskurs gehen, ganz klar, auch im Krankenhaus und so, aber du kennst ja deine Hebamme meistens nicht, die meisten kommen ja an, werden in einen Kreißsaal gebracht und dann ist da die Hebamme, die halt gerade zuständig ist, kann während deiner Geburt wechseln. Es kann also wechselndes Personal sein. Und ich weiß nicht, inwiefern man im Krankenhaus auf gewisse Sachen vorbereitet wird. Also was machen wir bei Komplikationen? Wie gehen wir vor, wenn das und das passiert? Was sind die ersten Untersuchungen, die gemacht werden? Das kann ich nicht so genau sagen. Aber letztens hatten wir wieder so eine große Aufklärung mit meiner Hebamme und da hat sie auf jeden Fall gesagt, das wird in Krankenhäusern nicht gemacht. Sie hat uns darüber aufgeklärt, was passiert, was wird gemacht im Geburtshaus, wenn gewisse Komplikationen auftreten. Sie hat uns dann eine halbe Stunde wahrscheinlich aufgeklärt drüber. So genau, dass wahrscheinlich der ein oder andere denkt so, wow, klingt ja, als wenn alles nur schlimm wird. Nein, mir hat es aber auch wieder Sicherheit gegeben, weil ich durfte letztendlich dann erstens darüber, also erstens habe ich gesehen, es gibt für alles eine Lösung. Und es ist alles gut abgedeckt und geplant und für alles gibt es eben Wege. Dann wurden wir auch unter anderem über die ersten Untersuchungen aufgeklärt. Wie gehen wir vor? Was wird dem Kind gegeben? Dürfen uns vorher schon wochenlang darüber informieren und entscheiden, wollen wir gewisse Sachen mit dem Kind machen lassen, sage ich jetzt einfach mal, also Untersuchungen oder die ersten Mittelchen geben oder wie auch immer, sei es jetzt K2 geben oder ein Ja, Nein vielleicht. Und da hatten wir halt einfach sehr, sehr viel Zeit darüber, uns Gedanken zu machen. Und das finde ich gut. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich so ausgiebig in der Klinik gemacht wird und vielleicht wird man dann auch eher einfach durchgeschleust oder es gibt eben keine Aufklärung, das weiß ich nicht genau. Allerdings eben weiß ich von meiner Hebamme, dass viele Sachen so nicht gemacht werden. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, der mich oder uns gut vorbereitet fühlen lässt, sag ich jetzt mal. So, dann meine Wünsche jetzt. So, kommen wir mal dazu. Wo ist also geklärt? Dann natürlich meine Begleitung. Klar, muss nicht für jeden der Partner sein oder die Partnerin. Kann ja auch ein Familienmitglied sein oder ein Freund, Freundin, wie auch immer. Ich habe meinen Partner gewählt, weil ich weiß, ich muss mich bei ihm nicht erklären. Er weiß hundertprozentig, was ich will, was ich nicht will. Er gibt mir die Sicherheit, er ist mein Sprachrohr, falls ich es nicht sein kann, aus welchen Gründen auch immer. wird er meine Wünsche äußern, er wird mich verteidigen, er wird sagen, so machen wir es nicht. Das gibt mir natürlich Sicherheit. Und er wird auch dafür sorgen, dass ich nicht alleine bin. Versteht ihr, was ich meine? Im Notfall rede ich jetzt davon, weil im Geburtshaus wird das jetzt eh alles nicht so wichtig sein. Dann mein nächster Wunsch, wie mit Wehen umgegangen wird. Ich brauche Bewegungsfreiheit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an einem CTG angeschlossen zu sein. Und im Geburtshaus ist es eh alles ein bisschen anders. Da wird, glaube ich, ganz zu Beginn einmal das CTG angelegt und danach nicht mehr. Aber es gibt auch CTGs, die du dir, die so, man, wie sagt man denn, wo du dich trotzdem noch bewegen kannst. Und das ist mir wichtig, weil ich glaube, in Wehen ist es wichtig, dass man Bewegungsfreiheit hat. Dann ist mir wichtig, dass ich in Hypnose sein kann, also in meiner Trance sein kann, in meiner Meditation sein kann. Das ist von Anfang an klar für meine Hebammen, mein Partner sowieso, der weiß ja eh schon, die ist immer in Trance. Nein, also der weiß Bescheid. Und dass einfach alle Bescheid wissen. Es kann auch sein, dass ich während der Geburt sage, ich mache das jetzt nicht mehr, also ich kann das gerade nicht. Aber zumindest, dass damit sensibel umgegangen wird, dass ich wahrscheinlich Kopfhörer habe, dass ich in meiner Welt bin, vielleicht anders bin dann unter Geburt als andere Frauen und anders mit Wehen umgehe. Ja, dann meine nächsten Wünsche sind die Stimmung. Also ich brauche gedämpftes Licht, ich brauche es entspannt, ich brauche so eine höhlenartige Atmosphäre. Ich werde auch gewisse Duftsprays und also ich habe so ein Duftspray, was ich so geankert habe bei meinen Vorbereitungen in der Hypnose. Und auch am Anfang wahrscheinlich einmal räuchern. Auch so eine Sachen sind mir wichtig. Und es ist auch nachweislich klar, dass eine Frau oder vor allem auch Tiere im Tierreich, ja, da läuft ja immer eigentlich alles relativ gut ab, sich eher zurückziehen, dahin gehen und gebären, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist meistens der Unterschlupf oder die Höhle. Oder wenn es bei Pferden zum Beispiel jetzt nicht die Höhle ist, das ist halt auch nicht deren natürlicher Lebensraum, dann ist es vielleicht die Weide, aber es ist auf jeden Fall da, wo sie sich wirklich am wohlsten fühlen. So, dann ist mir wichtig, dass so wenig vaginale Untersuchungen gemacht werden vom Abtasten her wie nötig. Also wirklich nur das Notwendigste. Es ist ja echt so eine Sache, dass das irgendwie sehr, sehr oft und ständig gemacht wird. Und auch da gibt es eben so eine. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage, wieso das Sinn macht. Es gibt Aussagen wie in der Klinik oder im Krankenhaus her, der Muttermund muss sich jede Stunde 1 Zentimeter weiter öffnen. Das sind eben Richtlinien. Aber das Ding ist, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen. Wir sind noch nicht da angekommen, dass wir Roboter sind. Und deswegen kann es auch sein, dass der Muttermund sich 3 Stunden nicht weiter öffnet, aber dann in einer Stunde auf einmal ganz, ganz viel. Das ist einfach, sowas verunsichert halt einfach enorm, ne? Deswegen so wenig Untersuchungen wie möglich. Dann gegen die Schmerzen würde ich, also ich bereite mich ja schon vorher in gewisser Hinsicht darauf vor, habe dann meine Meditation, meine Hypnosen. Ich verzichte seit ja, jetzt der 34. Woche möglichst auf Zucker, weißen Zucker, nicht, ja, also Dattelsirup und sowas nehme ich schon manchmal. Ist jetzt sicher auch nicht perfekt, aber ich versuche größtenteils da schon mal drauf zu verzichten, dass meine Rezeptoren, also wie erkläre ich das jetzt so? Es gibt gewisse Rezeptoren, da kann das Oxytocin dann ansetzen und diese Schmerzen mit hemmen. Und die sind meistens, ich sage es jetzt einfach mal, verklebt oder verdreckt, wenn wir zu viel Zucker essen. Und deswegen da schon mal, dass die frei sind, dass meine Hormone das richtig regeln können. Dann gibt es Massagen gegen Schmerzen, die Oxytocin ja auch hervorrufen können, wenn man das mag. Dann Akupressur, Akupunktur, Homöopathie. Es gibt schon ein paar Möglichkeiten, auch entkrampfende Mittel, Zäpfchen. Erstmal den natürlichen Weg. Und dann gibt es natürlich den Wunsch auch von mir, dass ich meine Gebärposition aussuchen kann. Ich weiß, dass auch sein kann, dass man am Ende seiner Kräfte vielleicht ist und dann einfach nur noch liegen kann. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber letztendlich ist die liegende Position so jetzt nicht unbedingt förderlich, weil man eher die Schwerkraft für sich arbeiten lässt, auch bei einer Geburt. Deswegen werde ich dann sehen, wie ich mich wohlfühle, ob ich dann gerade in dem Moment im Wasser sein möchte, sitzen möchte. Keine Ahnung. Verschiedene Positionen, aber auf jeden Fall möchte ich da frei entscheiden können. Dann ist mein Wunsch, dass kein routinemäßiger Dammschnitt gemacht wird, sondern wenn überhaupt, von alleine reist, meinetwegen, aber das ist natürlich jetzt auch nicht mein Wunsch, sondern ich bereite da auch möglichst so ein bisschen was vor mit Dampfbädern und so. Kommt, wie es kommt, aber nicht diesen Schnitt. Also das auf jeden Fall nicht. Dann, falls es zu Kaiserschnitten kommen, einem Kaiserschnitt kommen sollte, ich meine, man darf ja auch mal darüber sprechen, kann, wer weiß, was das Schicksal für mich bereithält. Und dann ist es mir unfassbar wichtig, dass mein Baby so schnell wie es geht bei mir ist, dass es nicht weggenommen wird, dass mein Partner bei mir ist, dass ich nicht alleine bin, weil wir kommen gleich dazu, was jetzt nach der Geburt für mich wichtig ist. Gehen wir mal davon aus, die ist abgelaufen, wie sie im Bilderbuch steht für mich, in meiner Vorstellung. Dann, auch dann, möchte ich, dass mein Baby sofort auf meinen Bauch gelegt wird, dass das Bonding passieren kann. Es ist unfassbar wichtig. Stell dir vor, du warst fast 10 Monate ja letztendlich im Bauch der Mutter, hast den Herzschlag gehört, hast jetzt gerade deine erste krasseste Reise hinter dir, die Geburt, die auch anstrengend fürs Baby ist. Und dann wirst du erstmal ins Kalte irgendwo ins Nebenzimmer gebracht oder untersucht oder sowas. Das Bonding ist super wichtig, den Herzschlag zu hören, den gewohnten Herzschlag von Mama, um sich zu beruhigen. Am besten, das beste Bonding geht bis zu 1 Stunde, ja, dass man das Baby auch meinetwegen auf dem Bauch untersucht und alles ganz entspannt abläuft, dass das Baby am besten von sich aus auch irgendwann zur Brust, also das riecht ja dann irgendwie die, also es tritt so eine Flüssigkeit aus, den Brustwarzen, Kolostrum, das ist noch nicht die Milch und das Kolostrum riecht nach dem Fruchtwasser. Das heißt, das Baby kennt den Geruch, das heißt, es krabbelt daran und hat diesen natürlichen Drang zu gestillt zu werden. Das sollte auf jeden Fall am besten passieren. Das Baby sollte am besten dann ein bisschen zur Ruhe kommen und dann kann man auch sagen, so, jetzt wird es nochmal anders untersucht und irgendwie vorbereitet oder irgendwas da gemacht und angezogen, meinetwegen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, so lange wie es geht, Bonding. Dann, ganz, 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 ganz wichtig für mich, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen. Was bedeutet das? Die Nabelschnur ist ja noch an der Plazenta dran. Zu der komme ich auch noch gleich. Und früher war es auf jeden Fall ganz typisch, dass ganz, ganz schnell abgenabelt worden ist. Gab dafür auch sicher Gründe. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an alle. Ich glaube hauptsächlich den Sauerstoffgehalt im Blut. Der sollte dann dadurch kontrolliert werden, und um zu gucken, ob das Baby genug Sauerstoff hatte. Aber man kann theoretisch auch aus der Nabelschnur, soweit ich weiß, das Blut entnehmen. Aber hey, ich bin jetzt auch nicht die absolute Expertin hier. Seht mich wie von Freundin zu Freundin zu, dass ich so von Freundin zu Freundin rede. So, oder von Freundin zu Freund. Und die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, bedeutet, dass die restlichen wichtigen Stoffe aus der Plazenta, das restliche Blut, ins Baby pulsieren kann. Das kann mindestens 60 Sekunden, maximal, ja, 5 Minuten und länger sein. Es gibt auch die Lotusgeburt, da wird die Plazenta ganz dran gelassen und die fällt dann sozusagen in den nächsten 3 Tagen von alleine eh ab. Ist aber nochmal eine andere Sache für sich. Werde ich sehr wahrscheinlich so nicht machen, sondern wirklich einfach um die 5 Minuten oder ein bisschen länger auspulsieren lassen. Es reicht mir sozusagen, also für mich ist das in Ordnung so, kann aber natürlich jeder entscheiden, wie er das möchte, damit das Baby einfach alles hat, was es braucht und dass ja diese Trennung, sage ich jetzt mal, von der Plazenta, also bewusst gemacht wird. Wahrscheinlich werde ich es sogar selber machen. Es ist ja die, oh Gott. Da heule ich gleich. Ich weiß nicht warum. Aber ich bin ja auch schwanger und hormonbedingt ein bisschen anders drauf. Aber es ist ja die erste Trennung. Eieiei. Okay. Hat da jemand etwa einen Trennungskonflikt? Wer weiß. Auf jeden Fall ist es ja die erste Trennung zwischen Mutter und Kind, die passiert. Ich finde schon, dass die bewusst stattfinden kann und darf. Und wahrscheinlich werde ich es selber machen. Aber auch das kann natürlich der Partner machen, die Hebamme, je nachdem. Aber ich will es auf jeden Fall bewusst machen. Und dann, also deswegen ist es wahrscheinlich auch dieser spirituelle Aspekt, dass manche die Plazenta dran lassen und selber quasi der Moment der Trennung entschieden wird, sozusagen. Deswegen ist es für viele, glaube ich, so wichtig. Die Plazenta an sich darf auch bei mir auf natürlichen Wege natürlich rausgehen, sage ich jetzt einfach mal. Und zum Beispiel in Kliniken kann es sehr gut möglich sein, dass man wieder künstliches Venenmittel bekommt, um die Plazenta rauszubringen. Das kann sinnvoll sein, natürlich wieder auch selber recherchieren. Vor allem zum Beispiel, wenn man eh schon sehr viele Interventionen hinter sich hat, der Körper das einfach von alleine nicht mehr schafft. Aber je natürlicher die Geburt ist, umso weniger Risiko besteht da und man darf bis zu einer Stunde warten, bis die Plazenta von alleine rauskommt. Und im Normalfall weiß der Körper natürlich, dass die raus muss. Und dann kann man mit der mit der Plazenta jede Menge machen. Ich habe mich entschieden, die daraus Globuli machen zu lassen für mein Baby. Man kann auch Cremes und alles drum und dran machen lassen. Dazu lässt man die kleinen Stückchen von der Plazenta entfernen, von der Hebamme. Und dann wird das zum Beispiel in eine Apotheke geschickt, die sich darum kümmert. Erkundigt euch einfach gerne mal. Nosoden nennt sich das dann, glaube ich, Nosoden. Und dann kann man halt wie so eine kleine Hausapotheke schon fürs Baby haben. Finde ich eine tolle Sache. Und auch manche Dinge selber für die Frau einnehmen. Also man kann sowieso auch ein kleines Stück von der Plazenta als Kapsel einnehmen oder sich direkt ins Smoothie machen lassen. Klingt alles ein bisschen komisch, aber ist eigentlich was ziemlich Natürliches. Die Tiere essen ja die Plazenta auch gänzlich auf, weil es so eine Nährstoffbombe ist. Und ja, da muss man in sich reinfühlen, ob man das möchte, aber viele behaupten und sagen, dass Hebammen, wo die Frauen das machen, sagen, dass sie selten dann Probleme haben, zum Beispiel beim Stillen oder so, oder eher weniger Wochenbettdepressionen haben und so weiter. Also ich sag mal so, mich stört das jetzt nicht. Und den Rest der Plazenta werde ich mitnehmen. Und irgendwann, wenn wir ein schönes Plätzchen gefunden haben, wo wir uns ganz heimisch fühlen und einen Garten haben, dann werde ich die dort irgendwo einpflanzen unter einem Baum oder wir pflanzen auch noch einen, mal gucken. Und dann ist das so das Bäumchen vom Baby. Also da kann man alles Mögliche mitmachen, muss man aber nicht. Achso, und was mir noch wichtig ist, ist, man kann ja die Nabelschnur mit so einem Plastikding abklemmen und ich habe aber ein Nabelschnurbändchen, einfach nur für, dass es ein bisschen angenehmer auf der Haut ist. Als Hautsensibelchen ist einem sowas einfach wichtig. Also wichtig im Allgemeinen ist mir einfach so selbstbestimmt wie möglich zu sein, dass einfach nichts einfach routinemäßig so durchgeführt wird, einfach ohne mir zum Beispiel das auch zu sagen oder sowas, um Gottes Willen. Klar, Kontrolle abgeben darf man sich ja auch mal hier und da, aber es das heißt einfach, ich möchte nicht übergangen werden. Ne? Und wenn es zu Notfällen kommt, dann werde ich natürlich auch nicht darauf bestehen, nee, ich möchte hier alles möglichst natürlich durchziehen, sondern es geht dann ums Leben und das ist mir natürlich dann auch wichtig. Und das darf auch so sein. Zum guten Abschluss nach so einem krassen Thema hier möchte ich ganz kurz auf die spirituelle Sicht noch eingehen, der Geburt. Denn die Geburt ist ja der Start ins Leben, das kann man so sagen. Ins Leben außerhalb von Mama. Eigentlich geht es ja schon vorher los. Aber dazu gibt es schon eine andere Podcast-Folge. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Die ist schon ewig her. Also wirklich, da habe ich schon sehr... wann du beginnst zu fühlen, heißt die, glaube ich. Ja, da geht es natürlich auch schon im Mutterleib los. Aber ich meine jetzt so das Leben so an sich. Draußen geht los. Und komischerweise ist es in der Tierwelt halt selten ein Drama mit Geburten. Nicht so gefährlich wie beim Mensch anscheinend, ja, so wie es uns ja irgendwie vermittelt wird. Und ja, ich sag mal so, auch wenn nicht alles jetzt optimal läuft, ist das natürlich, das ist nochmal ein Thema für sich, sich dann nicht fertig zu machen, sondern dann zu sagen, okay, ich arbeite das nach und nach auf, das ist ja natürlich auch machbar. Würde ich auch so machen, ja, wenn jetzt irgendwas ist, wo ich sage, das lief nicht so, dann würde ich es aufarbeiten. Ich sag mal so, ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass meine Geburt ein Thema war, was mir später enorme Probleme gemacht hat. Das heißt, ich wäre froh gewesen, wenn man es relativ früh dann halt auch bearbeiten hätte können, ne? Oder dass es gar nicht dazu gekommen wäre. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wichtig ist auch nochmal zu sagen, dass Babys eigentlich alles Frühchen sind. Wir werden viel zu früh geboren, weil wir ein zu großes Gehirn bekommen haben in den letzten tausenden Jahren. Das heißt, unsere Köpfe sind größer geworden, die Becken der Frauen aber nicht. Und deswegen kommen wir alle ein bisschen früher zur Welt. Das heißt, Bonding und ganz, ganz viel Körperkontakt auch nach der Geburt bis zu 72 Stunden. Und dann natürlich auch Verwöhnen ohne Ende des Babys ist für mich klar, weil eigentlich ist es noch nicht ganz reif für die große, weite Welt. Es braucht den Schutz. Und aber das ist nochmal ein Thema für sich, ja. Ich denke einfach, dass wenn das Baby mitentscheiden darf, wenn es ein einigermaßen selbstbestimmtes und friedlicher Geburt ist, dann ist es einfach ein schönerer Start. Es ist weniger Stress, es ist weniger Angst, es ist weniger abgenabelt, zack, zack, sondern einfach mehr mit Gefühl. Und das ist einfach schon mal ein guter Start. Natürlich auch in einer Art von Trance zu sein, weil sobald du immer im Kopf bist und fette Entscheidungen treffen musst und dich irgendwelche Kontrollen rausholen, ist das auch einfach so ein Prozess, der spirituell gesehen so nicht vorgesehen ist. Wir kommen aus unserer Mutterkraft, aus dieser gebärenden Energie raus in den Kopf und das wollen wir eigentlich nicht. Ich gehe jetzt mal ganz kurz noch auf die Auswirkungen von, ja, sagen wir mal jetzt, traumatischen Geburten. Da gehe ich jetzt kurz drauf ein und dann aber auch noch mal auf die selbstbestimmte. Also, fangen wir an bei der Mutter, wenn die Geburt traumatisch verläuft. Und das ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Viele Frauen fühlen sich nach der Geburt überhaupt nicht gut und haben das Gefühl, sie wurden übergangen, haben Grenzüberschreitungen erfahren, vielleicht sogar Gewalt. Ey, auf jeden Fall holt euch Hilfe. Das ist nicht normal, wenn du dich so fühlst. Dann ist vielleicht wirklich etwas schiefgelaufen, was so eigentlich nicht sein sollte. Aber mal abgesehen davon, wenn es nicht so läuft, wie es sein sollte, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich schuldig fühlt, dass man denkt, ich habe es nicht geschafft, dass man an sich zweifelt, dass man sich sorgt. Das sind auch Folgen einer traumatischen Geburt, dass man vielleicht auch wirklich dann stark im Wochenbett damit zu tun hat, so eine richtige Verbindung zum Baby zu bekommen. Also es sind wirklich, kann ganz, ganz viel auslösen. Dann beim Baby, natürlich kann das Urvertrauen angeknackst sein, weil hier startet es sozusagen, hier sind die Wurzeln. Und wenn wir mit Stress zur Welt kommen, mit Angst gehetzt werden, kann es natürlich je nachdem auch zu zum Beispiel Verlustängsten oder Trennungsängsten kommen, wenn das Baby zum Beispiel abgenabelt wird, direkt ins andere Zimmer kommt oder ganz, ganz früher, vor vielen Jahren war es ja auch, weiß nicht, wie es heute ist, aber habe ich viel gehört von Freunden, die es erzählt haben, dass sie als Baby in einem anderen Zimmer geschlafen haben und sowas. Ich finde, das ist alles sehr überholt hoffentlich und klar, dass so ein Neugeborenes am besten bei der Mutter oder bei dem Vater sein sollte, am allerbesten am Anfang auf jeden Fall bei der Mutter, weil das am vertrautesten ist. Und ja, da kann die Angst des Verlassenwerdens einfach stark getriggert sein und dieses, ich bin nicht liebenswert, ich werde weggegeben und ja, das wollen wir natürlich nicht. Auch sowas wie, wenn das Baby halt also mit einer Einleitung zur Welt kommt, dass auch da sowas sein kann, wie ich hab versagt, ich habe es nicht von alleine geschafft, ich werde gedrängt oder wie auch immer. Oder eine eingeleitete Geburt kann einfach die Überzeugung auch fördern, ich habe keine Zeit, ich bin gestresst. Also da kann sehr viel dahinter stecken, muss man individuell gucken, es muss auch sowas nicht kommen oder passieren. Aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, der schon länger mit solchen Themen zu tun hat und noch nie drauf gekommen ist, dass es vielleicht daran liegen könnte. Oder dass man sein eigenes Kind besser versteht, weil man jetzt weiß, wie die Geburt vielleicht verlaufen ist und dass man weiß, da sind vielleicht schon die Wurzeln. Und auch an der Stelle sei gesagt, wir können ja in den meisten Fällen nichts dafür, dass die Geburten so ablaufen, weil wir eben so hilflos ausgeliefert sind. Deswegen ist mir ja wichtig, dass ich heute darüber aufkläre, damit es eben nicht mehr dazu kommt. Bei einer selbstbestimmten Geburt kann es eben zu sehr, sehr krasser Kraft und Selbstermächtigung und Selbstbewusstsein kommen bei der Frau, dass man sich stark fühlt, dass man sich fühlt, als wenn ich kann alles schaffen, dass man mehr Neugier hat, Mut entwickelt, dass man Bock hat, weitere Transformationsprozesse im Leben anzugehen. Und meistens geht es den Frauen auch im Wochenbett und beim Stillen einfach besser. Und Babys, ja, die starten auch genauso selbstbestimmt ins Leben, entspannter vielleicht sogar, sind vielleicht ein bisschen weniger gestresst und haben weniger Ängste. Sie sind einfach mehr im Vertrauen mit sich und der Mutter und das wäre natürlich das Optimalste. So soll es doch starten. Wir können nicht alles planen, das ist mir ganz klar. Wir können aber unser Bestes tun, quasi, um eine Geburt bewusst anzugehen. Ich finde Nichtwissen an der Stelle eher schwierig. Ja, und vor allem, wenn man Dinge zulässt, obwohl man ein schlechtes Gefühl dabei hat. Das ist etwas, was so nicht sein muss. Und ich finde es wichtig, dass immer klarer wird, dass wir sehr wohl dafür gemacht sind, zu gebären, dass wir wieder Vertrauen in unseren Körper zurückbekommen können und dass Frauen in der Zukunft mehr positive Geburtsberichte erfahren, dass es eher Ausnahmen sind, wo dann wirklich auch ärztliche Eingriffe gebraucht werden und dass eher die Regel ist, ja, dass das alles gut ist. Das wäre einfach sehr, sehr schön. Und wenn ich da ein bisschen beitragen kann, dann ist es mir recht, ja. Also empfehlt die Folge weiter, leitet sie weiter, teilt sie mit euren Freundinnen. Ich finde es super wichtig, da Bewusstsein reinzubringen und an dieser Stelle ist es mit dieser Folge getan und das Umdenken darf jetzt losgehen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich über deine Nachricht, deine Bewertung des Podcasts. Folg mir gerne, vor allem jetzt, wo ich ja gerade ein bisschen unregelmäßiger die Podcast-Folgen hochlade, weil ich ja jetzt selber gerade mein neues Lebenskapitel starte und dann schauen wir weiter, wann es wieder losgeht so richtig mit dem Podcast. Deswegen ist Folgen gerade eine gute Option, um nicht zu verpassen. Ich danke dir von Herzen und denke mal daran, du darfst gesund sein.